Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Schutz für Schriftstellerinnen und andere Kulturschaffende aus und in der Ukraine will die Initiative Hashtag Artists in Shelter bieten. Was da genau geplant ist, darüber sprechen wir gleich. Die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, die lassen meist alles hinter sich und gehen in eine völlig ungewisse Zukunft, was aber auch für all jene gilt, die im umkämpften Gebiet zurückbleiben. Um ihren Kolleginnen und Kollegen ein wenig Schutz zu geben, haben Kulturschaffende eine Initiative gegründet, die Autoren, Übersetzern, Lektoren, Theaterschaffenden helfen will. Artists in Shelter heißt sie und ich bin jetzt mit der Übersetzerin Claudia Date verbunden. Sie ist die Koordinatorin von Hashtag Artists in Shelter. Guten Morgen, Frau Date.
Guten Morgen.
Was erhoffen Sie und Ihre Mitstreiter sich denn vor allem von diesem Appell und der Initiative?
Ja, also wir erhoffen uns einerseits Aufmerksamkeit für die sehr komplizierte Situation der intellektuellen Eliten in der Ukraine, die ja durch den Überfall Russlands extrem bedroht sind. Und wir erhoffen uns natürlich auch finanzielle Unterstützung, denn es ist ganz klar, wenn in einem Land Krieg herrscht, dann kann da keine Kultur stattfinden, es finden keine Lesungen statt, keine anderen Veranstaltungen. Schlimmstenfalls kann auch nichts publiziert werden. Die Künstlerinnen und Künstler, Autorinnen und Autoren werden also Einkommensverluste haben. Und das wollen wir mit dem Sammeln von Spenden und dem Ausreichen der Spenden dann etwas kompensieren.
Was ist denn so Ihr Eindruck oder was bekommen Sie davon mit, wie ukrainische Schriftstellerinnen und Schriftsteller gerade so über ihre Situation und ihre Zukunft vor allem diskutieren? Wollen denn viele das Land verlassen?
Also ich glaube, im Moment denken sie überhaupt nicht über ihre Zukunft nach, sondern sie organisieren ihren Alltag. Also diejenigen, die in den bedrohten oder angegriffenen Gebieten und Städten leben, schließen sich dort solidarischen Aktionen an, unterstützen ihre Nachbarn, also machen einfach ganz praktische Hilfe. Und diejenigen, die in den westlichen Gebieten der Ukraine leben, also so jemand wie Ostap Slewinski zum Beispiel oder Halina Krug, unterstützen die Flüchtenden mit, indem sie Betten organisieren, indem sie die Ankommenden versorgen. Also das sind im Moment ganz praktische Tätigkeiten, die da verrichtet werden. Und ich glaube, der Gedanke an die Zukunft, der wird erst noch kommen.
Ist das denn gefährlich für kremlkritische Intellektuelle, jetzt in der Ukraine zu bleiben?
Also im Moment ist es noch nicht gefährlich, denn die Situation, also zumindest was jetzt die Bedrohung von politischer Seite anbetrifft, denn im Moment ist die Situation ja noch offen. Der Krieg hat noch keinen Ausgang. Bedroht sind sie also an Leib und Leben, genauso wie alle anderen Ukrainer auch, die jetzt den Bombenangriffen ausgesetzt sind. Aber wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass Putin die Ukraine unterwirft, dann werden natürlich die Intellektuellen die Ersten sein, die im wahrsten Sinne des Wortes auf Russlands Abschussliste stehen. Das können wir auch erkennen an der Verfolgung der Intellektuellen, die sich in Russland selber abspielt. Also da braucht man sich keine Illusionen zu machen.
Jetzt ist ja diese Initiative Artists in Shelter quasi ein Aufruf an Kulturinstitutionen, sich da zu beteiligen und sich auch Hilfsmodelle auszudenken, wie zum Beispiel Stipendien. Da hatten Sie das Literaturarchiv in Marbach im Vorgespräch erwähnt. Was machen die zum Beispiel, um den Leuten zu helfen?
Ja, also es gibt ja viele Kulturinstitutionen, die in irgendeiner Weise auch über aufnehmende Räumlichkeiten verfügen. Also die haben zum Beispiel ein Gästezimmer oder auch eine Wohnung, die sie zur Verfügung stellen für Residenzen normalerweise. Und das Literaturarchiv Marbach hat auch eine solche Wohnung und hat jetzt einer ukrainischen Autorin, namentlich Natalka Snyadanko, diese Wohnung zur Verfügung gestellt. Und hier haben wir auch noch den besonders glücklichen Umstand, dass es an der Vanderbilt University in Nashville einen Förderkreis des Literaturarchivs Marbach gibt, die also auch sich schon bereit erklärt haben, Spenden zu sammeln, sodass Natalka Snyadanko sowohl mit einem Raum ausgestattet ist, als auch dann entsprechend über die Stipendien, also über die Gelder der gesammelten Spenden auch ein Stipendium erhalten kann. Und dieses Modell streben wir eben in der Kombination auch für andere Häuser an, dass also die Institutionen die Räumlichkeiten, die sie haben, zur Verfügung stellen und dass wir dann über die Spenden, die wir sammeln, auch Stipendien ermöglichen können.
Sie haben ja, Frau Date, auch selbst geflüchtete Ukrainerinnen bei sich aufgenommen. Wenn Sie mit denen und mit anderen Kulturschaffenden sprechen, was treibt die besonders um?
Also natürlich die aktuelle Lage. Die aktuelle Lage treibt sie um, die Bedrohung der Menschen, die sie zurückgelassen haben. Also wie kann man dort überhaupt in den Häusern noch ausharren? Kann man noch flüchten? Sollte man flüchten? Was ist mit den alten Menschen, die zurückbleiben? Also das sind ganz existenzielle Fragen, die da im Moment auf der Tagesordnung stehen.
Jetzt haben wir vor allem über Kulturinstitutionen gesprochen, die in der Initiative gefordert oder auch angesprochen sind, um was zu tun. Was können wir persönlich denn auch beitragen? Kann ich mich jetzt auch an dieser Initiative irgendwie nützlich machen?
Genau, also wenn Sie das möchten, können Sie genauso wie die Kulturinstitutionen an den Translit e.V. unter dem Verwendungszweck Artists in Shelter spenden. Sie bekommen dann ganz normal, wie bei jeder anderen Spende, auch eine Spendenquittung ausgestellt. Und diese Gelder werden eben zum einen dafür verwendet, die geflüchteten Autoren und Autorinnen hier zu versorgen, wie wir es vorhin schon mit Marbach beschrieben haben. Oder auch wollen wir einen Teil der Gelder in die Ukraine überweisen an unsere Kooperationspartner vom Buchinstitut und vom PEN Ukraine, sodass auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die zurückbleiben, dort davon profitieren können. Also das ist nicht nur eine Initiative, die sich an Kultureinrichtungen richtet, sondern da kann auch jeder Einzelne daran teilhaben. Und auch ein kleiner Betrag hilft schon, denn das summiert sich dann trotzdem zusammen. Und das ist eine gute Möglichkeit, auch konkret eben Menschen, die in Gefahr sind, zu unterstützen.
Claudia Date, ganz vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie und Ihre Initiative.
Danke.
Rache, Zorn und tiefe Verzweiflung, eigentlich alle starken Gefühle finden in den antiken Tragödien Ausdruck. Deshalb sind sie auch bis heute aktuell, auch wenn Elektra und Orestes zum Beispiel heute viel seltener gespielt werden. In der griechischen Antike, da war Euripides damit einer der erfolgreichsten Autoren, sicher auch, weil er ein Modernisierer des Theaters war und seiner Zeit weit voraus. Deutschlandfunk Kultur hat die beiden Tragödien als Hörspiel Orestie produziert. Und Tobias Wenzel stellt das Hörbuch, das dabei entstanden ist, vor.
Wenn Unrecht über Gerechtigkeit triumphieren kann, müssen wir auch die Götter nicht mehr länger anerkennen.
Elektra sinnt nach Rache für die Ermordung ihres Vaters Agamemnon. Der Grieche hatte für die göttliche Gunst im Trojanischen Krieg eine Tochter geopfert. Agamemnons Frau Klytaimnestra und ihr Liebhaber töteten deshalb Agamemnon, zwangen Elektra zu einer Ehe mit einem Bauern und Elektras Bruder Orestes ins Exil. Das ist die Ausgangslage im Hörspiel Orestie nach Euripides. Jahre später sucht Orestes seine Schwester auf. Bevor er sich ihr als Bruder zu erkennen gibt, findet er heraus, ob sie mit ihm Vergeltung üben würde.
In dem Fall wärst du hart genug, mit ihm deine Mutter umzubringen?
Ja, und mit der gleichen Axt, mit der sie meinen Vater umgebracht hat.
Bist du wirklich zu so etwas entschlossen?
Sobald das Blut meiner Mutter geopfert ist, sterbe ich glücklich.
Ah, wenn doch Orestes hier stehen und dich so reden hören könnte.
Humor blitzt selbst im Tragischen auf. Regisseur Michael Farin hat seine Hörspielbearbeitung mit großem Gespür für Euripides und dessen psychologisch fein ausgearbeiteten Figuren inszeniert, basierend auf der beherzten Neuübersetzung von Raul Schrott. In der Antike muss die Figur der rachsüchtigen Elektra, die in Armut lebt und trotz Ehe Jungfrau bleibt, das damalige Theaterpublikum als modern verstört haben. Modern wirkt auch, wenn Klytaimnestra, interpretiert von Corinna Harfuch, sagt:
Wen aber zieht man in den Dreck? Uns Frauen. Über uns zerreißt man sich das Maul. Während die Männer, die schuld an allem sind, gut dastehen, sogar noch bewundert werden.
Euripides deswegen einen Feministen zu nennen, wäre aber zu gewagt. Denn gerade die Frauen Klytaimnestra und Elektra wirken unsympathisch fanatisch. Orestes zweifelt wenigstens noch an sich selbst und Apollons Racheempfehlung.
Sollen wir unsere Mutter wirklich töten?
Überkommt dich etwa Mitleid? Wirst du etwa weich?
Gott, wie kann ich die töten, die mich geboren und gestillt hat?
Genauso wie sie den tötete, der dein Vater war und meiner.
Oh Gottes Licht, so viel Dunkles in deinem heiligen Ratschluss.
Weil dir plötzlich sein Orakel aberwitzig scheint, willst du für dich nun weise sein?
Er befahl, die Mutter zu töten und damit ein verbotenes Opfer. Als Muttermörder bin ich nicht mehr rein.
Orestes ermordet aber den Liebhaber seiner Mutter und dann, gemeinsam mit Elektra, die Mutter. Neben Harfuch glänzen besonders Michael Rotschopf als Orestes und Ulrich Mattes als sein Onkel Menelaos. Den fleht Orestes an, die Todesstrafe für ihn und seine Schwester zu verhindern.
Soll ich dich retten? Das will ich, glaub mir. Muss ich klug und geschickt sein. Mit Gewalt richte ich gar nichts aus. Ein umsichtiger Mensch erkennt, wenn er zum Sklaven des Zufalls wurde und richtet sich nach dem, was möglich ist.
Was für ein Schlappschwanz, ein Maulheld.
Da streben die Geschwister nach noch mehr Gewalt. Wieder ist die treibende Kraft die verbitterte, wie unerbittliche Elektra, die, als sie den ermordeten Liebhaber ihrer Mutter sieht, ausruft:
Die Gerechtigkeit hat dich eingeholt und über die Ziellinie gestoßen. In den bitteren Tod. Drum kriech jetzt. Kriech in den Hades.
Orestie ist ein fesselndes Hörspiel über Menschen und Götter, über Schuld, Rache und Gerechtigkeit.
Tobias Wenzel über die Orestie, ein Hörspiel nach Euripides in einer Übersetzung von Raul Schrott. Unter anderem mit Corinna Harfuch, Ulrich Mattes, Ulrich Nöten und vielen anderen. Erschienen sind die 3 CDs im Hörverlag. 2 Stunden und 55 Minuten kosten 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Im Spiel kommen wir ganz zu uns selbst, hat Friedrich Schiller mal geschrieben. Und tatsächlich, egal ob es verkleidete Kinder oder betagte Schachspieler sind, es gibt weniges, bei dem Menschen so völlig versunken bei sich und zugleich im Flow sind. Der Leipziger Autor Sascha Macht hat in seinem neuen Roman Spiderling das Spielen in den Mittelpunkt gestellt und Nico Bleutke hat das Buch gelesen. Um was für Spiele geht's denn da überhaupt in diesem Buch?
Das sind Brettspiele, Gesellschaftsspiele nach dem Muster von Risiko oder die Siedler von Catan. Nur geht das hier, ist das alles viel tiefer, viel umfassender. Diese Spiele heißen dann die Religionen oder Space Congress 2815. Das spielt der Wiener Kongress dann 1000 Jahre in der Zukunft und findet nicht in Wien statt, sondern in einer Raumstation in der Umlaufbahn des Merkur.
Aber ich nehme mal an, es geht nicht nur um Spiele, es wird auch irgendeine Geschichte gehen. Wie sieht die aus? Was erzählt Sascha Machter in diesem Buch?
Die ist ziemlich schräg. Da gibt es den titelgebenden Spiderling. Das ist sozusagen der große Spielegott, der wirklich die verrücktesten Spiele erfunden hat, bei denen es um Leben und Tod geht. Man weiß lange Zeit gar nicht, ob es ihn wirklich gibt. Manchmal wird er als er, manchmal als sie angesprochen. Und dieser Spiderling lädt eine Handvoll Spieleentwicklerinnen, also Menschen, die diese Spiele entwickeln und sich da ganz tolle Ideen ausdenken, zu sich ein auf sein Weingut. Und das liegt in der Republik Moldau. Wir sind also ganz in der Gegenwart. Und diese Spieleentwickler tragen so illustre Namen wie Johanna von Tavantar, Elke von Manteuffel oder Campbell Campbell. Und es passiert eigentlich erstmal nicht viel. Die sind auf diesem Weingut. Sie trinken, sie frühstücken, sie planschen im Pool. Sie spielen natürlich und reden sehr viel über das Spielen. Und das Ganze nimmt dann so ein bisschen Fahrt auf, als es so ein Ausflug nach Chișinău, der Hauptstadt der Republik Moldau, gibt. Da wird es dann so ein bisschen Roadmovie-artig. Es ist aber so, dass es eigentlich die Geschichte einer Spieleentwicklerin ist, die heißt Daytona Sepúlveda. Das ist eine junge Amerikanerin, die aus ihrem Nest in Wyoming nach Leipzig geflüchtet ist. Und von der erfährt man wirklich sehr detailliert in Rückblenden ihre Geschichte. Da gibt es eine sehr wichtige Erfahrung mit 2 Freundinnen, die dann ganz tragisch im Dschungel von El Salvador endet. Und auch die Daytona selber war da verschwunden, weswegen sie in Spieleentwicklerkreisen den Beinamen die Verschwundene trägt.
Wie ist das Ganze denn erzählt? Man denkt ja gleich, es geht ums Spielen, dann ist es vielleicht auch verspielt gemacht. Stimmt das?
Naja, das ist ja bei dem Thema fast schon Pflicht. Das ist so nach Modellen von Roberto Bolaño oder Thomas Pynchon als Spiel im Spiel im Spiel angelegt. Also mit vielen ironischen Brechungen. Es gibt vielleicht auch nach dem Vorbild von Oulipo, dieser französischen Möglichkeitswerkstatt, seitenlange Auflistungen von Spieltraditionen in verschiedenen Ländern. Das ist bisweilen ein bisschen zäh. Es gibt lange Sätze, die über mehrere Seiten gehen können. Und natürlich wird immer mit dem Verhältnis von Wirklichkeit und Fiktion gespielt, dass die vermeintliche Realität und das, was wir uns dazu denken, eben ineinander verschlungen sind und das eine sich vom anderen gar nicht trennen lässt. Und was auch bei diesem Genre wichtig ist, es wird mit historischen Versatzstücken gespielt und wir haben eben diese Gegenwartsschichten, die das ist ja fast eine traurige Ironie, eine sehr große Aktualität plötzlich haben. Es ist von der Ostukraine die Rede, von prorussischen Separatisten. Transnistrien wird erwähnt, das letzte bisschen Sowjetunion, wie es heißt. Und da hat der Roman eben etwas ganz Gegenwärtiges plötzlich.
Ist das denn, habe ich das richtig verstanden, dass das quasi so eine Art Versuch ist, dass man eigentlich alles, was uns so bewegt, als Spiel erzählt? Funktioniert das denn in Ihren Augen? Haben Sie das gern gelesen?
Also ich glaube erstmal, das ist tatsächlich der hehre Anspruch, nicht nur, dass das Leben ein Spiel ist, sondern tatsächlich, dass das Spiel auch das Leben ist. Das heißt irgendwann mal, es geht um das Leben in seiner Fülle und Komplexität. Ob das funktioniert, es ist auf jeden Fall so, dass dieses Buch seine Längen hat. Es gibt also teilweise 80 Seiten Beschreibung eines Spieles namens Maunstein. Natürlich greift das so ein bisschen in die erzählte Welt ein, aber das hat durchaus seine Längen. Man hätte das ein bisschen kürzer machen können. Es ist letztlich vielleicht doch nur die Geschichte von Daytona Sepúlveda. Also die anderen Figuren bleiben ein bisschen blass. Manche sind auch eher Knallchargen als richtige Figuren. Trotzdem, das Schöne an dem Buch ist, dass es eben neben den ironischen Brechungen auch so etwas wie einen harten Kern hat. Und das sind die Stellen, an denen sich das labyrinthische Wesen der Spiele mit dem Denken dieser Hauptfigur Daytona vermischt oder durchdringt. Das hat immer so was Mäanderndes und auch ein bisschen was Selbstzerstörerisches. Und an diesen Stellen zum Beispiel, als es darum geht, was ist eigentlich da im Dschungel von El Salvador passiert, man weiß das gar nicht ganz genau, das bleibt angenehm offen. An diesen Stellen blitzt so etwas auf von dem ganz anderen oder von dem Anspruch, dass in den Spielen etwas geschieht, was tatsächlich die ganze Welt und all ihre Bewohner trifft. Und dieses andere, das eine Ahnung davon, dass es alles ganz anders sein könnte, jenseits unserer bekannten Wahrnehmungs- und Denkkategorien, das blitzt da auf und da hat der Roman wirklich große Stärken und an diesen Stellen habe ich ihn sehr gern gelesen.
Aber ein bisschen konzentrierter hätte er sein können.
Durchaus, da hätte man ein bisschen abspecken können.
Nico Bleutke über den neuen Roman von Sascha Machts. Beiderling heißt er, 480 Seiten hat das Buch und erschienen ist es im Dumont Verlag.
Straßenkritik.
Ich bin Hilde Füchtenhans, ich wohne in Neuburg, der Perle an der Donau. Ich stehe jetzt gerade vor der Stadtbücherei, habe mir wieder mal ein Buch geholt. Ich lese viel und habe vor ungefähr 20 Jahren das erste Mal Thomas Mann, Josef und seine Brüder gelesen. Und es hat mich damals schon so fasziniert. Es ist eine fantastische Sprache, dieser Satzaufbau. Und dann die Ausdrücke, die vor allen Dingen, die man ja heute gar nicht mehr kennt. Heute ist ja alles so schlunzig und so einfach gestrickt, auch von den Brüdern wieder da so erzählt davon. Einfach fantastisch. Das könnte ich wirklich immer wieder mal lesen. Es steht immer noch so, dass ich es sehe jeden Tag in meinem Bücherschrank. Und irgendwann werde ich es wieder mal lesen.
Hilde Früchtenhans liest in Neuburg an der Donau den Roman Josef und seine Brüder von Thomas Mann, erschienen als Taschenbuch im S. Fischer Verlag. Alle vier Romane in einer Kassette kosten 26,99 Euro. Die Absage der Leipziger Buchmesse, die hat ja ziemlichen Wirbel ausgelöst. Schriftsteller haben öffentlich protestiert und gesagt, wir wollen lesen. Rund 50 unabhängige Verlage haben eine Pop-up-Messe aus dem Boden gestampft. Ob aber die Messe in ihrer bisherigen Form überhaupt eine Perspektive hat, wo doch ohnehin vieles längst digital stattfindet, darüber wurde viel diskutiert und Sonja Hartl hat sich umgehört und fasst die Debatte zusammen.
Schlechte Nachricht für alle Freundinnen und Freunde des Lesens. Der Literatur. Die Leipziger Buchmesse findet nicht statt.
Zum dritten Mal in Folge wurde die Buchmesse in Leipzig abgesagt. Fast gleichzeitig begannen die Beteuerungen, dass die Buchbranche Buchmessen unbedingt braucht.
Das sind die Ereignisse, die zweimal im Jahr die deutsche oder deutschsprachige Öffentlichkeit, in Frankfurt sogar die globale Öffentlichkeit, auf das Buch, auf Literatur, auf Autoren, auf intellektuelles Leben richtet.
sagt Tom Krauser, verlegerischer Geschäftsführer des Klett-Cotta Verlags. Er hat sich der Initiative der Verleger Leif Greinus und Gunnar Tschinnibulk angeschlossen, die infolge der Absage eine Pop-up-Buchmesse auf die Beine gestellt haben. Über 60 unabhängige Verlage werden dort ihre aktuellen Titel am Wochenende vorstellen.
Und wir haben gesagt, wir als Verlage müssen hier auch aktiv sein und auch als Zeichen der Solidarität in der gesamten Branche über die Grenzen der Verlage hinaus ein Zeichen setzen.
Ein Ersatz für die Buchmesse sei die Pop-up-Buchmesse aber nicht. Tatsächlich konzentriert sie sich vor allem auf einen Aspekt von Buchmessen, den Kontakt zwischen Verlagen und AutorInnen mit dem Lesepublikum. Gerade für unabhängige Verlage ist das wichtig. Konzerne wie Penguin Random House und Holzbring sind am Wochenende nicht dabei. Sie hatten schon im Vorfeld ihre Teilnahme an der Leipziger Buchmesse abgesagt und mit der Pandemie begründet. Britta Egetemeyer, geschäftsführende Verlegerin in der Verlagsgruppe Penguin Random House, betont aber weiterhin die Bedeutung von Buchmessen.
Es ist für uns immer noch ein Taktgeber, zweimal im Jahr. Es ist ein kulturelles Ereignis mit enormer Ausstrahlung und es ist auch ein geschäftlicher Mittelpunkt.
Messen waren und sind Orte für Geschäfte.
Dass sozusagen die Abschlüsse auf der Messe getätigt werden, das hat sich, glaube ich, schon seit vielen Jahren verändert.
Ein wesentlicher Veränderungsschritt fand mit der Digitalisierung statt.
So Sebastian Ritscher, Inhaber der international tätigen Agentur Moorbooks.
Bis dahin war es tatsächlich so, dass Agenturen, Rechteanbieter, auch Verlage bieten ja auch Rechte an, dass sie ihre Prüfmaterialien in Form von Papierstapeln kontrolliert anbieten konnten während Buchmessen. Das heißt, es wurden Exposés, Manuskriptteile, Kapitel nachts in Hotelzimmern gelesen und dann oft auch auf der Buchmesse schon gekauft. Also Lizenzrechte wurden tatsächlich oft abgeschlossen, gerade besonders wichtige, besonders vielversprechende. Und das war tatsächlich eine sehr exklusive Angelegenheit für wenige.
Mittlerweile treffe man sich nicht mehr im Frankfurter Hof oder Jimmys Bar.
Es gibt viel mehr Marktteilnehmer und durch die Möglichkeit, Prüfmaterial elektronisch verbreiten zu können, fand auch ein gewisser Kontrollverlust statt über diese Verteilungsvielfalt. Das hat viele Vorteile, also der Marktzugang ist viel offener. Es gibt viel mehr Leute, die daran teilnehmen können.
Digitale Alternativen könnten hier einen demokratisierenden Effekt haben. Buchmessen sind aber bereits jetzt inklusiver geworden. Entschieden wird nicht mehr nachts von einem Verleger in einer Bar, sondern im Team.
Das heißt praktisch, dass die wichtigen Projekte heute immer im Vorfeld der Messe verbreitet werden. Das ist schlicht die Tatsache, dass im Herbst eine Messe stattfindet, bedeutet, dass in den 4 Wochen davor eine Vielzahl an Aktivitäten entsteht. Und oft sind Buchprojekte dann bereits zur Buchmesse verkauft.
Warum aber trifft man sich dann immer noch auf der Buchmesse, um über Geschäftliches zu reden?
Und für mich ist deshalb die Buchmesse heute in allererster Linie eine Möglichkeit, Vertrauen zu bilden.
Wir besprechen Sachen, die zu einem Geschäft werden können, aber ich sitze nicht da mit meiner Geldtasche und wir schlagen mit dem Hämmerchen auf den Tisch und sagen, jetzt haben wir einen Deal.
Erzählt Lena Lutschak, die als Lektorin beim Wagenbach Verlag arbeitet.
Wo wird geformt und gestaltet auf Buchmessen von Menschen, die Überzeugungen haben und bestimmte Bücher lieben. Und der persönliche Faktor ist kein naives oder idealistisches oder sogar schlimmer noch altmodisches Prinzip, sondern das ist eine wirkliche Realität in unserer Arbeit und ist ein zentraler Faktor für die Qualität von Büchern.
Natürlich haben wir jetzt in den 2 zurückliegenden Jahren auch weiter Akquisen und alles gemacht, aber man ist immer mit den Personen in Kontakt, mit denen man sowieso schon zusammenarbeitet und kann das Ganze nicht so gut erweitern, sein Netzwerk und eben neue Geschäfte anfangen.
Da sei es von großem Vorteil, wenn alles an einem Ort stattfindet.
Vielleicht bin ich im Agentenzentrum und spreche über einen internationalen Autor und dann sagen sie, der ist heute übrigens auf Bühne so und so und dann kann man sich da begegnen.
Vertrauen bilden, Netzwerke erweitern, all das ist wichtig für die Programmgestaltung eines Verlags. dazu kommt.
Wir lernen die Programme der internationalen Verlage kennen. Wir spüren Trends, wir tauschen uns mit anderen aus.
Das, was man an Ideen für Buchprojekte auf dieser Buchmesse aufschnappt, wo sind Lücken, was müssten wir mal lancieren? Ja, es ist so ein großer Umschlagplatz für Inspiration.
Die findet man aber nicht nur in Gesprächen unter Verlagen oder auf Lesungen, sondern gerade auch in dem Programm, das Buchmessen darüber hinaus anbieten. Lena Lutschak ist bei der Initiative Verlage gegen Rechts aktiv, die regelmäßig Gesprächsrunden insbesondere auf der Leipziger Buchmesse organisiert.
Wenn diese gesellschaftliche Auseinandersetzung zu bestimmten Themen ausfällt, findet sie eventuell dann gar nicht statt. Oder natürlich gibt es diese Debatten immer, aber dieses konkrete Thema, was auf diesem Podium hätte verhandelt werden können, ist auf jeden Fall dann weniger präsent. Und das ist für eine Gesellschaft, das ist für eine Branche wie die Buchbranche eminent wichtig. Und das lässt sich aber nicht unbedingt in Zahlen fassen.
Buchmessen schafften demokratische Öffentlichkeit.
Leute, die sich zu antirassistischen Themen, antifaschistischen Themen, feministischen Themen und so weiter, die sich interessieren, die würden auch zu einer Veranstaltung, vielleicht einer Abendveranstaltung extra irgendwo hingehen. Wenn wir aber auf der Messe sind, kommen auch Leute, bleiben stehen, die eigentlich nur durch Zufall da reingeraten und die Neugierde sie dahin bringt.
Begegnungen, Austausch, neue Themen entdecken sind wichtig für die Buchbranche.
Denn die Messen sind ein zentraler und auch konstitutiver Baustein eines Systems, was einerseits den Buchmarkt mit andererseits dem Literaturbetrieb verbindet. Der Buchmarkt sorgt dafür, dass der Literaturbetrieb die Autoren, die Verlage und alle Übersetzer und so weiter einfach mit Geld versorgt werden. Und der Literaturbetrieb mit seinen Preisen, mit der Literaturkritik und so weiter, der sorgt dafür, dass der Buchmarkt mit, ich sag mal, kulturellen Werten versorgt wird. Die Buchmessen sorgen dafür, dass das auch nicht auseinanderbricht. Denn ein Auseinanderbrechen würde dazu führen, dass wir einen Buchmarkt hätten, der nach marktwirtschaftlichen Prinzipien organisiert ist. Umgekehrt wäre es so, dass der Literaturbetrieb ohne eine Anbindung an den Buchmarkt zu einer durchsubventionierten, abgehobenen, elfenbeinturmartigen Einrichtung werden würde, die sich weitgehend von der gesellschaftlichen Realität möglicherweise abkoppeln könnte.
Ich glaube, dass die Form der Buchmesse eine Leistung erbringt, die ein echter USP ist. Und ich würde vorläufig jedenfalls sagen, der ist auch im Augenblick noch nicht ersetzbar. Es entsteht eine kritische Masse. Es ist an Ort und Stelle in einem definierten Zeitraum ganz, ganz viel los.
Sagt Thorsten Kasimir, Chefredakteur des Börsenblatts. Deshalb wird als Weg in der Zukunft auch eine Erweiterung des Publikums gesehen.
Frankfurt braucht auch mehr Publikum, also mehr Leserinnen und Leser für die Zukunft. Und ich bin auch total überzeugt davon, dass 2 Lesefeste im Frühjahr und im Herbst zu unseren Messen, dass das etwas ist, was wir künftig brauchen werden.
Man kann auch vielleicht den Wissenschaftsbetrieb noch stärker mit einbeziehen, die Bibliotheken denen noch mehr Forum bieten.
Dazu könnten auch neue Veranstaltungsformate beitragen, die sich in den vergangenen 2 Jahren herausgestaltet haben. Literaturhäuser machen es vor.
Wir haben Gäste in ihren Häusern und machen gleichzeitig Streams und haben eine Reichweite wie nie zuvor. Das ist toll. Das ist eine Ergänzung. Und die werden sich durch ihre Streaming-Angebote, die dann auch nur für eine bestimmte Zeit verfügbar im Internet sind, damit man gewissermaßen nicht die Folgelesung des nächsten Literaturhauses damit untergräbt. Die werden da auf Dauer Reichweitengewinne mit haben. Auch übrigens monetäre Gewinne.
Man kann sicher einzelne Veranstaltungen ins Digitale übersetzen, aber nicht diese Gesamtwirkung, die davon ausgeht und die alle ja auch teilen und die so spürbar ist und wo ich auch glaube, dass sie eindeutig zurückgebunden ist an eine Anwesenheit, eine Präsenz, die dann natürlich medial ausstrahlen kann.
Also in Frankfurt sind regelmäßig mehr Journalisten akkreditiert als zu einer Fußball-WM. Das ist einfach sensationell und das führt zu einer Aufmerksamkeit für das Thema Buch weltweit und in Leipzig jedenfalls national, die sie sonst unterjährig nicht herstellen können, mit keinem Mittel, auch nicht mit der noch so professionellen Social-Media-Arbeit.
für die das Budget, ebenso wie das Marketingbudget insgesamt, bei Konzernverlagen wie Penguin Random House sicherlich um ein Vielfaches höher ist als bei kleinen bis mittelgroßen unabhängigen Verlagen wie Klett-Cotta. Nicht ohne Grund engagieren sich schließlich die Unabhängigen bei der Leipziger Pop-Up-Buchmesse, schaffen gemeinsam Aufmerksamkeit für ihre AutorInnen. Und doch braucht die gesamte Branche die Buchmessen als Event, zweimal im Jahr. Hier werden die Messen in Zukunft noch mehr als Veranstalter gefragt sein. Um Lesefest und Branchentreff zu verbinden, müssen sie sich gegenüber neuen Formaten aufgeschlossen zeigen, gerade weil die Branche die vergangenen Jahre ohne Messen ausgekommen ist.
Aber es ist einfach vollkommen ignorant, wenn man nicht erkennt, dass dieser Erfolg, diese Resilienz entstanden ist mit den Mitteln eines Literaturbetriebes, den es jetzt eben im Moment nicht gab. Das heißt, wir konnten nur deswegen gute Beziehungen aufrechterhalten, weil sie mal unter Bedingungen von Präsenzterminen etc. entstanden sind. Deswegen gibt es nach wie vor halbjährlich eine Literaturbeilage, weil es einmal eine Buchmesse gab, in der die Idee einer Literaturbeilage im Herbst und Frühjahr entstanden ist. Und ja, im Moment hat es diese Dinge trotzdem gegeben und auch die Aufmerksamkeit für Bücher. Aber wir ernähren uns hier von einem kulturellen Kapital, was wir uns mühsam erarbeitet haben durch Jahrzehnte von Buchmessen etc. Und dieses Kapital wird aufgebraucht sein, wenn wir nicht nachlegen mit weiteren Buchmessen.
Stimmen zur Zukunft und Perspektive der Leipziger Buchmesse. Sonja Hartl hat sie eingefangen. Und am Mittwoch wäre es ja losgegangen. Wir berichten natürlich von den Alternativveranstaltungen, die in Leipzig über die Bühne gehen, und haben eine ganze Reihe von Sondersendungen, unter anderem vom Blauen Sofa.